Lieblingssportart ist nicht der Fußball, sondern die Leichtathletik. Also ich laufe auch selber ganz gerne mal auf dieser 400 Meter Tartanbahn. Und da gab es auch letztens Weltmeisterschaften. Ich muss mal schauen, ob es funktioniert, Peter. Die Folie. Na, ist einer zu früh. Gut, dann muss ich einen überspringen. Das waren nicht die Leichtathleten in Doha, die Weltmeister geworden sind, sondern wer war das? Wer hat das vielleicht letztes Wochenende mitbekommen? Ironman Triathlon. Ja, und das war was Historisches eigentlich für Deutschland, weil nicht nur der Mann gewonnen hat, sondern auch die Frau. Also Doppelsieg sozusagen für Deutschland. Ja, und es gibt in der Leichtathletik, da gibt es die Zehnkämpfer. Und das war ganz überraschend, dass für Deutschland der Zehnkämpfer Weltmeister geworden ist. Der darf sich jetzt König der Leichtathleten nennen. Aber ich habe so gedacht, okay, das hört sich gut an, das ist ein toller Titel, aber die eigentlichen Könige, denke ich, sind hier diese Triathleten. Ja, also wenn ihr euch vorstellt, die schwimmen erst 3,8 Kilometer, dann fahren die 180 Kilometer mit dem Rad und laufen dann noch einen Marathon. Ja, also das ist einfach unglaublich. Also Weltmeisterschaften im Fußball oder in der Leichtathletik oder hier im Triathlon, das haben wir sicherlich alle schon mal gehört, das kennt ihr. Aber wusstet ihr auch, dass es einen Weltmeister im Gedächtnissport gibt? Den zeige ich euch mal. Na, irgendwas haut nicht hin mit der Präsentation. Peter, kannst du noch mal schauen, bitte? Gut, das Gesicht von dem Gedächtnissportler ist nicht so wichtig, aber dieser Gedächtnissportler, der heißt Boris Nikolai Konrad, ist ein deutscher Physiker und Neurowissenschaftler und der hat es geschafft, schon mehrfach Gedächtnisweltmeister zu sein. Und jetzt hört mal zu, er hat einen Weltrekord aufgestellt, er hat 201 Namen und die dazugehörigen Gesichter innerhalb von 15 Minuten sich eingeprägt. Ja, und dann hat er noch 280 Wörter sich innerhalb von 15 Minuten eingeprägt. Also ich denke, das ist total beeindruckend. Und er hat so ein bisschen erklärt, wie funktioniert das bei ihm. Genau, da seht ihr ihn. Wie merkt er sich Zahlen? Und er verknüpft jede Zahl mit einem Bild. Ja, und überlegt sich dann Geschichten im Kopf. Die Folie habt ihr gerade schon kurz gesehen. Also das sind so diese Bilder, die er im Kopf hat. Die 1 ist ein Ei, die 0 natürlich, die 1 ist eine Kerze, die 2 ein Schwan, die 3 merkt er sich als Dreizack, die 4 ist für ihn ein Auto wegen den 4 Reifen, dann die Hand, ich denke, das ist einfach, ist die 5, die 6 ist der Würfel, die 7 eine Sense, die 8 ein Schneemann und die 9 eine Blume. Schaut euch die Bilder nochmal kurz an. Und hört mir jetzt gut zu, ich habe einen kleinen Test für euch, ob ihr den lösen könnt. Also Achtung. Meine EC-Karte wird von einem Schneemann geklaut, der in einem Auto flüchtet, dabei einen Schwan überfährt und gegen einen Würfel knallt. Wer kann mir den PIN meiner EC-Karte sagen? Rolf? Fast. 8426. Aber gut, Rolf. Also natürlich ist das nicht der richtige PIN meiner EC-Karte. Aber ich fand das ganz interessant, wie man sich über so Geschichten was merken kann. Also so ein Gedächtnisweltmeister, der ist ziemlich beeindruckend, der kann sich unglaublich viel merken. Aber wusstet ihr, dass wir auch Gedächtnisweltmeister hier in unserem Raum sitzen haben? Ich wollte euch mal zeigen, was die dieses Jahr schon alles auswendig gelernt haben. Also hier sind nur 36 der bisher schon 42 Verse zu sehen. Ja, und Astrid habe ich jetzt gerade nicht mehr gesehen. Doch, da ist er. Astrid, an dieser Stelle dir einen herzlichen Dank immer wieder für diese tollen Bilder. Ja, und ich muss zu meiner eigenen Schande gestehen, ich habe so ab Woche 16, 17 bin ich nicht mehr ganz mitgekommen. Um nicht zu sagen, dass ich einfach zu faul war und zu wenig Disziplin hatte. Aber ich bewundere einen jeden von euch, der es geschafft hat, alle diese Verse zu lernen. Ja, wir haben das vorhin gesehen, der Gedächtnisweltmeister, der hat 201 Namen und Gesichter gelernt und 280 Wörter. Wisst ihr, also an alle, die Verse gelernt haben, oder ihr könnt auch gerne schätzen, wie viele Wörter ihr bisher in diesem Jahr schon gelernt habt? Möchte da jemand mal eine Schätzung abgeben? Was meint ihr? 500? 250? 1100. Also der Mathematiklehrer, ne, ist klar, der ist da relativ nah dran. Ich habe es mal geschaut. 1286 Wörter habt ihr dieses Jahr gelernt, inklusive der Versangaben, wenn ihr alle Verse gelernt habt. Okay, ihr hattet ein bisschen mehr Zeit als 15 Minuten, aber dafür sind es ja auch fast dreimal so viele Wörter. Und eine der Lernverskategorien ist Liebe Gottes Wort. Ja, und das tun wir unter anderem darin, dass wir Bibelverse auswendig lernen. Und ich finde es interessant, ich denke, ihr wisst das, die Bibel auswendig zu lernen, das war auch fester Bestandteil des jüdischen Schulsystems. Ich habe mal nachgeschaut, da gibt es Bet Sefer, die Schule oder das Haus des Buches. Ja, da waren die 6- bis 10-jährigen Jungen drin, die in dieser Zeit die 5 Bücher Mose, die Tora, auswendig gelernt haben. Ja, ich habe leider nicht herausgefunden, wie viele Wörter das sind, aber das ist eine wirklich unglaubliche Gedächtnisleistung. Liebe Gottes Wort. Ja, und ein Lernvers, den wir in der Zeit gelernt haben, ist 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Der uns einfach zeigt, warum ist es wichtig, Gottes Wort zu lieben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also die Bibel, Gottes Wort wurde uns gegeben, sie ist uns nützlich. Sie rüstet uns völlig aus. Ja, und liebe Gottes Wort, so ähnlich klingt auch der erste Punkt meiner Predigt heute Morgen aus dem Johannesevangelium. Ich habe mir vor kurzem eine Predigt angehört von Rick Warren. Diese Predigt, die hat sich in erster Linie an die Prediger gerichtet. Ja, und er hat 5 Punkte aufgezeigt, was ihm wichtig ist, was er jedem Prediger empfiehlt, in einer Predigt seiner Gemeinde weiterzugeben. Und ihr wisst, ich bin eigentlich ein Fan von 3 Punkten, aber diese 5 Punkte, die haben mir so gut gefallen, dass ich sie euch heute einfach gerne anhand des Predigttextes weitergeben möchte. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal englische Predigten anhört. Ist manchmal ein bisschen gemein. Ich finde, das Englische, das klingt einfach viel einfacher, viel direkter. So die Schlagwörter kann man sich besser merken. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen diese englischen Schlagwörter zeigen, aber dann auch ja, die deutsche Anwendung oder Übersetzung dazu. Also der erste Punkt heute Morgen ist Teach Knowledge. Und was Rick Warren dann im Weiteren der Predigt ausgeführt hat, ist, dass wir lehren sollen, Gottes Wort zu lieben. Ja, mit welchem Ziel sollen wir Gottes Wort lieben, warum ist das so wichtig? Wir hatten gerade schon 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 angeschaut. Ja, und ich denke, ihr kennt bereits diesen Kernvers meiner Predigtreihe über die Herrlichkeit von Jesus. Aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir lieben Gottes Wort, wir studieren es, wir schauen uns Jesus' Leben und Lehren an mit einem großen Ziel, nämlich mit dem Ziel, durch den Heiligen Geist in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Und das ist das, was wir auch heute Morgen wieder tun möchten. Ja, wir lesen heute Morgen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Jesus geht auf dem See. Ja, Jesus geht auf dem See. Ich denke, ihr kennt die Geschichte alle sehr gut. Ihr habt sie sicherlich alle schon einmal gelesen. Aber ich habe so dran gedacht, auch gerade das bedeutet es, Gottes Wort zu lieben. Ja, nämlich auch bekannte Texte immer wieder an sie neu heranzugehen und von Gott zu erwarten, dass er uns etwas Neues zeigt. Dass er uns auch durch einen schon bekannten Text wieder neu ermutigt oder neu ermahnt. Ich denke, ihr erinnert euch, Olli hatte das letzte Woche in seiner Predigt mit einem frischen Blick auf den Textwagen ausgedrückt. Ja, und die Geschichte ist uns bekannt, aber wir wollen jetzt einen frischen Blick auf diesen Abschnitt tun, Johannes 6, die Verse 16 bis 21. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Es war schon finster geworden und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Ja, soweit der Predigttext für heute Morgen. Er beginnt, als es aber Abend geworden war. Ja, und dieser Abend, das war der Abend an dem Tag, als Jesus zuvor 5000 Männer und noch viel mehr Frauen und Kinder satt gemacht hatte, die Speisung der 5000. Wir hatten in meiner letzten Predigt darüber gesehen, wie er aus wenig viel gemacht hat. Jesus, er kann unseren kleinen Dienst gebrauchen, um Großes daraus zu machen. Ja, wir hatten gesehen, wie das Volk gekommen ist, um Jesus zu ergreifen. Sie wollten ihn zu ihrem König machen, und deswegen hat Jesus sich dann von ihnen entfernt und auf den Berg zurückgezogen. Ja, und diese Geschichte finden wir auch in den Parallelstellen aus Matthäus und Markus. Und daher wissen wir auch, dass er sich auf den Berg zurückgezogen hat, um dort zu beten. Ja, und das ist eine Gewohnheit, die wir von Jesus immer wieder sehen, wie er sich am Morgen oder am Abend zurückgezogen hat, um Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben und zu beten. Ja, und aus den Parallelstellen wissen wir auch, dass er seine Jünger schon mal losgeschickt hatte, mit dem Boot abzulegen. Ja, ihr seht hier das Bild, was ich für die Predigt rausgesucht habe. Das ist von Ludolf Backhuysen. Das war ein niederländischer Maler, der hauptsächlich so Marine-Szenen gemalt hat. Aber er hat auch biblische Szenen gemalt. Und ja, wenn ihr das Bild anschaut, ich finde, es lässt einen gut erahnen, in welcher beängstigten Situation sich die Jünger befunden haben. Ich habe das mal mit so ein paar Wörtern hier ausgedrückt. Es war finster um sie her. Sie waren alleine, denn Jesus war ja nicht bei ihnen. Große Wellen schlugen gegen ihr Boot. Der Sturm riss heftig an ihrem Segel. Dann kam Jesus auf dem Wasser gelaufen. Und wir haben es gesehen in dem Text, die Jünger fürchteten sich. Sie hatten Angst. Aus Matthäus und Lukas wissen wir, dass sie gedacht haben, es ist ein Gespenst, was da auf sie zukommt. Das war also die Perspektive, die sich hier den Jüngern geboten hat. Da war Finsternis, Einsamkeit, Wellen, Sturm und Angst. Ja, Perspektive, Perspective, das ist der zweite Punkt, den Rick Warren in seiner Predigt erwähnt hat. Wie sieht die biblische Situation, die beschriebene Situation aus Gottes Perspektive aus? Ja, und ich finde das eigentlich einen sehr interessanten Gedanken und der einfach sehr wertvoll sein kann, einfach mal seine Perspektive auf den Bibeltext zu ändern. Doch zuerst möchte ich euch noch eine kleine Frage stellen. Ich weiß nicht, ging es euch auch so, dass ihr Petrus vermisst habt, der doch auf dem Wasser gegangen ist? Davon wird in Matthäus berichtet. Aber wenn ich ja weiter darüber nachgedacht habe, war das eigentlich ganz logisch und es passt sehr gut zu dem Evangelisten Johannes, dass er dieses Detail nicht erwähnt hat. Ja, Ziel seines Evangeliums war es ja, uns Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit als den Messias vorzustellen. Und ja, da hätte dieser sinkende Petrus nur von seiner Herrlichkeit abgelenkt. Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit, er zeigt sich hier als Herr über den Sturm und das Wasser. Er zeigt sich als Herr über die Natur. Jesus bringt das Boot in einem Nu an das andere Ufer und alle Schwierigkeiten und Ängste sind vorüber. Er ist der Schöpfer. Ja, er überwindet hier physikalische Grenzen, die uns als Menschen gesetzt sind. Als ich darüber nachgedacht habe, wie Gott diese Situation gesehen haben könnte, musste ich zuerst an Matthäus 3, Vers 17 und Matthäus 17, Vers 5 denken, als Gott über Jesus sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Schaut her, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dem ich alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben habe. Jesus, der Messias, wird für uns hier ganz deutlich sichtbar in seiner ganzen Herrlichkeit. Und Petrus ergreift diesen Gedanken wieder auf in seinem zweiten Brief. In 2. Petrus 1, Vers 17 spricht er darüber, wie er mit den beiden anderen Jüngern Augenzeuge der Verklärung von Jesus gewesen ist. Er sagt in 2. Petrus 1, Vers 17, da spricht er über Jesus, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also Ehre und Herrlichkeit gebühren Jesus, dem Messias, dem Schöpfer, dem keine physikalischen Grenzen gesetzt sind. Das ist diese eine Perspektive, die wir hier sehen, Jesus, der herrliche Messias. Ja, bei diesem Perspektivwechsel musste ich auch an dieses Bild denken, einfach der Erde aus dem Weltall. Das könnte man sich ja so einfach vorstellen, wie sieht Gott die Welt? Ja. Man könnte vielleicht auch denken, okay, bei der Größe der Erde, bei den ganzen Problemen, die es dort gibt, hat Gott dann überhaupt noch einen Blick für unsere kleinen Probleme? Doch wir wissen aus der Bibel, dass er jedes einzelne Haar auf unserem Kopf gezählt hat und dass ihm kein einziges Problem zu klein ist, um das er sich kümmert. Ich musste bei diesem Bild aber auch an den Schöpfergott denken, der die ganze Erde in seiner Hand hält und für den kein Problem unlösbar ist. Und theologisch genauer gesagt hat der Vater dem Sohn, nämlich Jesus Christus, diese Macht in die Hände gegeben. Wir lesen das in Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, er der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Ja, wir sehen hier, dass Jesus der Erbe aller Dinge ist. Er hat die Welt gemacht, er ist der Schöpfer. Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und ich habe mal nachgeschaut, welches Wort hier verwendet wird. Das ist Apaugasma und das kann man auch mit Reflexion übersetzen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen einfacher zu verstehen. Jesus ist die Reflexion der Herrlichkeit Gottes und wir haben hier gesehen, auch der Abdruck seines Wesens. Ja, und dann jetzt in der Mitte von Hebräer 1, Vers 3 steht, er, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Also alle Dinge, die ganze Welt, wenn ihr hier die Erdkugel anschaut, auch das kleinste Problem wird getragen durch Jesus Christus. Ja, und das ist diese göttliche, diese wunderbare Herrlichkeit, diese göttliche Perspektive von Jesus Christus als dem Messias, der die ganze Macht hat und der die Welt durch die Macht seiner Worte trägt. Ja, man könnte auch jetzt einfach hier Schluss machen und sagen, okay, ich habe einen bekannten Text gelesen, ich habe verstanden, worum es geht, ich habe Gottes Wort geliebt, ich habe neu verstanden, dass Jesus Christus das herrliche Abbild Gottes ist und okay, ich habe was gelernt, abgehakt, fertig. Und ich denke, leider ist das oft so, wenn wir Bibel lesen, dass wir genau einfach da stehen bleiben, ohne dass wir zulassen, dass Gottes Wort etwas in unserem Leben verändert. Dabei ist es uns doch gegeben, wir hatten das gerade gelesen, zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jakobus fordert uns in seinem Brief in Kapitel 1, Vers 22 auf. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Es reicht nicht einfach nur, das Wort zu hören, aber dann verändert sich nichts in unserem Leben. Jakobus sagt hier, wer das tut, der betrügt sich selber. Es reicht nicht, wenn du täglich deine stille Zeit hältst, wenn du jedes Mal im TTZ sitzt, wenn du jede Bibelstunde besuchst oder jeden Gottesdienst besuchst. Es reicht nicht, wenn du Gottes Wort einfach nur liest, es aber nichts in deinem Leben verändert. Jakobus sagt hier uns ganz deutlich, du betrügst dich selber. Und er bringt da ein ganz tolles Beispiel, wie ich finde, wie so jemand ist, der einfach nur Gottes Wort liest, es aber nichts, keinen Einfluss auf sein Leben hat. Er sagt in Jakobus 1, Vers 23 und 24, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Du hast bald vergessen, was du überhaupt gelesen hast oder gehört hast, wenn du nicht zur Veränderung bereit bist. Der Heilige Geist möchte in dir wirken, aber du musst auch bereit dafür sein, dich verändern zu lassen. Jakobus fährt dann fort in Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ja, und das ist das, was Gottes Wort möchte. Es möchte, dass du weiterdenkst, dass du in deinem Leben etwas veränderst, dass du dahin kommst, dem Herrn wirklich mit Freude zu dienen. Und Jakobus zeigt uns hier, dann wirst du glücklich sein. Ja, dass du kein passiver Hörer bleibst, sondern dass du dich aktiv mit einbringst. Ja, und wir können es immer nur wieder betonen. Wo kannst du dich besser einbringen als in der Gemeinde? Ja, sei nicht nur Hörer, sondern sei auch Täter des Wortes. Wenn du schon länger einfach als passiver Hörer dabei bist, dann werde endlich aktiv. Das möchte ich dir heute Morgen sagen. Geh auf Olli zu, geh auf die Diakone zu, frag ihn einfach, ja, wie ist das mit Mitgliedschaft? Wie funktioniert das, dass ich dienen kann in der Gemeinde? Ja, und ich kann euch versprechen, der Olli wird es lieben, wenn ihr zu ihm kommt. Er freut sich über jeden. Sei ein Täter des Wortes und sei nicht nur ein Hörer. Ich meine, man könnte ja sagen, beim Bibelvers lernen hört man das Wort, aber ich denke, hier geht es viel weiter. Man hört es nicht nur einfach, sondern man prägt es sich tief ein. Man sinnt darüber nach, Tag und Nacht, wie wir schon aus Josua 1, Vers 8 gelernt haben. Und ja, ich fand es schön, Ulla hat mir so erzählt von ihrem Lernen, dass es ihr immer wieder so geht, dass ihr Bibelverse in den Kopf kommen zu passenden alltäglichen Situationen. Ja, und das ist einfach das Wunderbare, was Gottes Wort mit uns tut, wenn wir es auswendig lernen. Ja, und auch für jüdische Schüler war das Auswendiglernen nicht einfach nur ein abgehaktes Wissen, sondern es wurde darauf geachtet, dass das weitergeht, weiter hinaus über die bloße Information. Ich hatte euch vorhin schon erzählt von diesem Bet Sefer, dem Haus des Buches, wo die
6- bis 10-Jährigen die 5 Bücher Mose auswendig lernen. Ja, und es ging dann noch weiter. Dann kam das Bet Talmud, das Haus des Lernens. Und hier haben dann die 10- bis 14-Jährigen einmal die Propheten und die Schriften auswendig gelernt. Aber es ging auch noch darüber hinaus. Ich fand es interessant, sie haben gelernt die Kunst des Fragens und des Gegenfragens. In unserem Schulsystem ist es ja eher so, dir wird eine Information vermittelt, du lernst die auswendig und hoffst dann, wenn die Prüfung kommt, dass ich die Information wieder zurück in den Kopf bekomme. Im jüdischen Schulsystem passiert das viel aktiver, interaktiver. Ich gebe euch da mal ein einfaches Beispiel dafür. Also wenn der Lehrer fragt, was ist 2 plus 2? Yamin, was würdest du antworten? 4. Ja, dann wird der Lehrer sagen, super Yamin, hast du gut gemacht. Wenn dich das jetzt ein jüdischer Lehrer fragen würde, was ist 2 plus 2? Dann könnte es sein, dass er als Antwort eine Gegenfrage bekommt, was ist 16 durch 4? Ja, ihr merkt, da denkt man mit. Nicht einfach nur eine Information, die ich wieder raushole, 2 plus 2 ist 4, sondern ich muss mitdenken. Und ihr kennt das auch aus den Evangelien, ja, Gegenfrage als Antwort auf eine Frage, weil Jesus hat das auch häufig gemacht, wenn ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten etwas gefragt haben. Also das war ganz tief verwurzelt in der jüdischen Kultur. Es muss also über die reine Information hinausgehen. Ja, es muss darüber hinausgehen, einfach nur anwesend zu sein und Information zu sammeln. Gottes Wort will uns zum Nachdenken anregen, dass wir etwas in unserem Leben verändern. Wir haben das gesehen, es will uns verwandeln in das Bild Gottes, in das Bild Jesu, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, und deswegen bin ich auch froh, dass Rick Warren nicht einfach hier bei den ersten 2 Punkten stehen bleibt, sondern dass jetzt noch 3 folgen. Und jeder Prediger sollte nicht einfach stehen bleiben bei der Auslegung eines Textes, sondern eine Anwendung auf das Leben des Gläubigen ist in jeder Predigt unerlässlich. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr das vermisst habt in einer Predigt, bei mir oder bei jemand anders, geht einfach nochmal auf ihn zu und fragt ihn, was ist die Anwendung von deinem Text? Wenn wir keine Anwendung haben in der Predigt, dann ist es keine Predigt, sondern ein Vortrag. Ja, das haben wir auch wieder beim OIC gelernt. Der 3. Punkt für heute Morgen ist Conviction. Conviction, das heißt Überzeugung. Welche Überzeugung soll ich verinnerlichen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns noch einmal in die Situation der Jünger zurückversetzen. Wir haben gesehen, sie sind in der Finsternis, mitten im Sturm, die Wellen brechen auf sie herab, sie sind einsam und sie haben Angst. Sind das nicht auch alles Begriffe, die wir verwenden, wenn wir die Schwierigkeiten in unserem Leben beschreiben? Schwierigkeiten, die wir alle schon mal erlebt haben oder Schwierigkeiten, in der du vielleicht gerade mittendrin steckst. Ja, vielleicht hast du auch schon während des Lesens des Predigttextes an den Sturm des Lebens gedacht, in dem du dich gerade befindest. An welche Überzeugung sollen wir denken, wenn wir in Schwierigkeiten, in Nöten oder in Ängsten stecken und sie uns bedrohen oder niederdrücken? Welche Überzeugung? Es sind diese 5 wunderbaren Worte von Jesus. Es sind die einzigen Worte, die Jesus hier in unserem Abschnitt spricht. Er sagt, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und es ist interessant, es gibt kleinere Unterschiede in den Parallelstellen mit Markus und Lukas, aber genau diese 5 Worte kommen 1:1 in den 3 Evangelien vor. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und hier in dem Gemälde von Backhäusen macht es so den Eindruck, als würde da von links ein Licht herankommen. Jesus, das Licht, das in die Dunkelheit scheint. Jesus, der auch deine Dunkelheit erleuchten will. Ja, und trotzdem lässt er es zu, dass wir auch manchmal durch dunkle Zeiten gehen. Und bei dunklen Zeiten und der Finsternis, die hier in unserer Bibelstelle ist, musste ich am Psalm 23, Vers 4 denken. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja, und dieser Vers, der ist mir sehr bekannt, aber mir ist wieder neu etwas aufgefallen in diesem Vers. Hier steht nicht, und wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, kommst du mit deinem Licht und holst mich sofort wieder heraus. Nein, für David war es ganz normal, dass er auch mal durch dunkle Täler gegangen ist. Ja, und wir alle kennen solche dunklen Täler in unserem Leben und wir kennen auch die Geschichte von David, wo er dunkle Täler durchschritten hat. Doch er wusste ganz genau, er braucht sich nicht zu fürchten, denn Gott war da. Er war da, um ihn zu stützen und um ihn zu trösten. Ja, einfach was für ein wunderbares Bild unseres Hirten und Herrn Jesus Christus. Und ich habe mir gerade von Ulla nochmal die Lernverskarte mitgenommen. Der Lernvers für die kommende Woche passt auch wunderbar hier rein. Bei den vielen Sorgen in meinem Herzen erquickten deine Tröstungen meine Seele. Psalm 94, Vers 19. Jesus sagt im Angesicht aller Nöte und Schwierigkeiten: Ich bin es, fürchte dich nicht. Diese Wahrheit, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil Jesus immer da ist, sollen wir uns heute Morgen tief im Herzen verinnerlichen. Das ist die Überzeugung, die wir fest im Herzen behalten sollen. Ich bin es, fürchte dich nicht. Ja, der vierte Punkt heißt Habits. Habits, das bedeutet Gewohnheiten. Welche Gewohnheiten soll ich ändern? Ja, wir haben jetzt gesehen, wie wunderbar und mächtig Jesus ist, den physikalische Grenzen nicht einengen können. Er, der Schöpfer, der alles zusammenhält und trägt. Wir haben verinnerlicht, dass wir in Nöten wissen, dass Jesus immer da ist. Wie soll sich das jetzt auf meine Gewohnheiten auswirken? Man könnte sagen, so wie die Jünger, okay, ich ruder einfach kräftig weiter. Ja, aber wir haben gesehen, das hat bei den Jüngern nicht funktioniert und das funktioniert in den seltensten Fällen auch in unserem Leben, dass wir uns einfach selber anstrengen, um zu versuchen, aus den Problemen herauszukommen. Bei der Frage, wie sich unsere Überzeugung auf unsere Gewohnheiten auswirken kann, musste ich so dann denken, dass uns jetzt vielleicht doch auch dieses Detail helfen kann, was Johannes weggelassen hat, nämlich Petrus, der mutig war, aber trotzdem auch kleingläubig. Wir lesen das in Matthäus 14, Vers 30 und 31. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wir sehen Petrus, er schaut auf die Wellen. Er schaut auf das Problem. Ja, und ich denke, das ist auch das, wo wir in der Regel, wie wir uns verhalten, wenn Probleme da sind. Wenn Nöte und Sorgen da sind, sind wir geneigt, eher auf das Problem zu schauen. Aber er tut dann auch genau das Richtige. Wir sehen, er schrie zum Herrn: Herr, rette mich. Ja, und das ist ja dieser Herr, der vorher noch gesagt hatte: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und es ist auch Jesus, der ihn hier letztendlich dann ergreift und aus der Not herauszieht. Welche Gewohnheit soll ich ändern? Mein Verhalten in Not und Schwierigkeiten. Schaue auf Jesus, er ist derjenige, der dir helfen will. Er ist derjenige, der dich stützen und dich trösten will. Er ist derjenige, der dich zu seiner Zeit aus den Nöten wieder herausziehen wird. Wir sehen das in 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Jesus sorgt für uns und er wird uns zu seiner Zeit erhöhen. Ja, und ruft dir auch immer wieder Bibelverse in Erinnerung. Deswegen lernen wir auch diese Bibelverse. Bibelverse, die dich daran erinnern, wer Gott ist, wie er ist. Und wir wissen, der Teufel will uns zu Fall bringen mit seinen Lügen. Ruf dir ein Bibelvers in Erinnerung, der einfach die Lügen des Teufels auslöscht. Natürlich sind auch die Geschwister in der Gemeinde da, um dir zu helfen in deinen Problemen. Doch deine Gewohnheit sollte sein, schaue zuerst auf Jesus. Er will dir beistehen und will dich trösten. Der fünfte und letzte Punkt heißt Skills. Welche Fähigkeiten soll ich trainieren? Ja, und du bist schon sehr weit gekommen, wenn du diese Wahrheit verinnerlicht hast, dass Jesus immer da ist und du dich nicht zu fürchten brauchst. Du bist auch sehr weit gekommen, wenn du verstanden hast, dass du dich zuerst an Jesus wenden sollst, dass du zuerst ihn suchen sollst. Aber darüber hinaus dürfen wir uns auch vom Heiligen Geist gebrauchen lassen, der einem jeden von uns Fähigkeiten gegeben hat, mit denen wir uns gegenseitig am Leib Christi der Gemeinde dienen dürfen. Ja, und in dem Zusammenhang mit unserem Predigttext, wo es um dunkle Zeiten geht, aber auch im Zusammenhang mit dem gerade zu Ende gegangenen OIC-Schulung, möchte ich euch heute Morgen einfach mitgeben, lerne ein Ermutiger zu sein. Sei ein Ermutiger. Ja, dazu 1. Thessalonicher 5, Vers 14 und vielleicht einfach zum Abschluss, schlag doch diese Stelle noch bitte mit mir auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 und ich lese das ausnahmsweise mal aus der Luther-Übersetzung, weil für mich hier ein Aspekt etwas besser übersetzt ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Also wir sehen, ermutigen kann damit beginnen, dass wir manchmal jemanden, der nachlässig geworden ist in seinem Glaubensleben, zurechtweisen müssen. Aber wir sehen das hier in Sanftmut und Geduld. Ermutigung kommt häufig durch Trost. Trost für alle, die ihren Mut verloren haben. Tragt die Schwachen. Also hier steht das Wort Antecho, was man mit festhalten oder anhängen übersetzen kann. Und in diesem Sinne gefällt mir diese Übersetzung tragen sehr gut. Tragt die Schwachen. Und wir sehen am Ende und dies alles mit sehr viel Geduld. Ja, ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Sei du jemand, der andere ermutigt. Sei ein Ermutiger. Tue das, indem du mit Geduld ermahnst, tröstest und trägst. Ja, ich möchte zum Ende der Predigt nochmal an den Anfang zurückkommen, wo wir über den Gedächtnisweltmeister gesprochen haben, der einfach viel Information in kurzer Zeit gelernt hat. Ja, auch unsere Bibelvers-Auswendiglerner, unsere Weltmeister, haben auch unglaublich viel Information gelernt. Doch das ist mehr als das. Ja, es sind biblische Wahrheiten, die verinnerlicht wurden. Das ist Liebe zu Gottes Wort. Und auch wir alle sollten Bibelverse auswendig lernen. Teach Knowledge. Die Liebe zu Gottes Wort steht am Anfang. Ja, sie ist die Grundlage jedes Bibellesens, jedes Studierens und auch jeder Predigtvorbereitung. Perspective. Gott möchte sich in unserem Wort offenbaren. Ja, und wir können seine Herrlichkeit entdecken. Dabei hilft es uns, das Wort auch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Doch es ist wichtig, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Denn Gottes Wort möchte mehr. Ja, es möchte dich verändern in das Ebenbild von Jesus Christus. Und der Heilige Geist ist derjenige, der diese Verwandlung bewirkt. Conviction. Also suche danach, welche Überzeugung du verinnerlichen sollst. Eine Wahrheit, von der du fest überzeugt bist. Habits. Lass dich verändern in deinen Gewohnheiten, mehr so zu handeln, wie Jesus das tun würde. Zum Ende hatten wir gesehen, Skills. Lass dich dazu bewegen, dich praktisch in Wort und Tat einzubringen. Bleibe kein passiver Hörer, sondern werde zu einem Täter des Wortes. In der Not, in der Dunkelheit sagt Jesus zu dir, ich bin es, fürchte dich nicht. Er möchte, dass du in Schwierigkeiten zuerst auf ihn schaust. Er will dich dazu bewegen, dass du ein Ermutiger für andere wirst. Ja, ich möchte schließen mit 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ja, möge Gott uns helfen, in Nöten und Schwierigkeiten auf Jesus zu schauen und ein Ermutiger für andere zu sein. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken, ja, dass wir das wirklich wissen, dass wir das als Gewissheit in unserem Herzen verinnerlichen dürfen, dass du immer da bist, dass du die ganze Welt in deine Hand hältst, dass du aber auch jedes unserer kleineren Probleme in der Hand hältst. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns wirklich hilfst, in Schwierigkeiten und Nöten uns an dich zu wenden und so wie Petrus zu schreien und Hilfe bei dir zu suchen. Und Herr, ich möchte dir nochmal danken für die OSC-Schulung, die wir haben durften, ja, wo wir gelernt haben, was es bedeutet, mit Schwierigkeiten umzugehen, aber auch besonders ja einfach Hoffnung aus deinem Wort zu geben, ermutiger zu sein. Und ja, ich möchte für uns alle bitten, dass du uns dabei hilfst, einfach mit deinem Wort andere zu ermutigen, wo sie Schwierigkeiten und Probleme haben und Nöte haben. Ja, und ich möchte dich an dieser Stelle einfach nochmal besonders für Marte bitten, Herr, dass du ihn heute Morgen ermutigst, dass du ihn tröstest und dass du ihm Weisheit gibst, auch jetzt im Umgang mit seiner Mutter und seinem Bruder. Herr, ich danke dir ja für diesen Bibeltext heute Morgen und bitte dich einfach, dass du unser Leben veränderst, dass du unsere Herzen und unsere Gewohnheiten veränderst. Amen.